Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Jerusalem hat der Korruptionsprozess gegen Premierminister Netanyahu begonnen. Die Anklage wirft ihm Betrug, Untreue und Bestechlichkeit vor. Er soll Medien beeinflusst, unzulässige Deals mit Unternehmen abgeschlossen und Luxusgeschenke im Gegenzug für Gefälligkeiten angenommen haben. Netanyahu bestreitet die Vorwürfe. Mit ihm steht in Israel erstmals ein amtierender Regierungschef vor Gericht. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu 10 Jahre Haft.
Als Hexenjagd bezeichnen Anhänger Netanyahus die Korruptionsanklage gegen ihn. Erbittert stehen ihm die Gegner des Premier gegenüber, nennen ihn Crime Minister. Netanyahu hatte versucht, dem ersten Prozesstag in Jerusalem fernzubleiben. Doch er musste vor Gericht erscheinen. Das Bild auf der Anklagebank vermeidet er, wartet, bis die Kameras draußen sind. Kurz zuvor stellen sich demonstrativ auch Kabinettsmitglieder hinter Netanyahu, als er zu einem Rundumschlag gegen Justiz und Medien ausholt. Teile der Polizei und Staatsanwaltschaft haben sich zusammengetan mit den linken Medien, um mir konstruierte und absurde Fälle anzuhängen, mit dem Ziel, einen starken Regierungschef der Rechten zu stürzen. Das sehen auch seine Anhänger so. Die Justizschelte sei wichtiger Teil der Strategie Netanyahus, meinen Beobachter. Es geht Netanyahu nicht nur darum, die Öffentlichkeit von seiner Unschuld zu überzeugen. Er will auch den Richtern klarmachen, falls sie ihn verurteilen, würden das die Leute da draußen nicht akzeptieren. Die Anklage wirft Netanyahu vor, teure Geschenke wie Zigarren und Champagner für politische Gefälligkeiten angenommen zu haben. Außerdem soll er sich positive Berichterstattung vom Internetportal Valor News gesichert und dem Eigentümer dafür massive geschäftliche Vorteile verschafft haben. Rechtsexperten gehen davon aus, dass es mehrere Jahre dauern dürfte, bis ein rechtskräftiges Urteil fällt. Die Fortsetzung des Prozesses wurde auf Juli verschoben. Mit seinem Frontalangriff auf die Justiz riskiert Netanyahu, einen wichtigen Pfeiler des Staates zu beschädigen, dem er selbst als Premier vorsteht. Damit, so sagen seine Kritiker, setzt er das Vertrauen in den Rechtsstaat aufs Spiel und auch den Zusammenhalt in der Gesellschaft.
Erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie sind in Hongkong wieder Tausende gegen den wachsenden Einfluss Pekings auf die Straße gegangen. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein, es gab zahlreiche Festnahmen. Die Proteste richten sich gegen ein geplantes Sicherheitsgesetz in der Sonderverwaltungszone. Es stellt Hochverrat, Abspaltung und Aufruhr unter Strafe. Zur Durchsetzung sollen auch chinesische Sicherheitskräfte in Hongkong stationiert und eingesetzt werden können.
Hongkong ist tot, schreit dieser Demonstrant. Hongkong ist tot. Tausende protestieren trotz des offiziellen Versammlungsverbots. Gegen ein Sicherheitsgesetz, das Chinas Machtbefugnisse hier ausweiten soll. Das sei ein Todesurteil für die Demokratiebewegung, fürchtet Joshua Wong, einer der bekanntesten Aktivisten. Das nationale Sicherheitsgesetz ist schlimmer als das Auslieferungsgesetz, das die Regierung im vergangenen Jahr einführen wollte. Uns läuft jetzt in Hongkong die Zeit davon. Wir bezeichnen es als den Anfang vom Ende. Ein Land, zwei Systeme. Dieses Prinzip sichert der Sonderverwaltungszone Hongkong besondere Freiheitsrechte zu. Chinas Sicherheitsgesetz schränkt diese weiter ein. Nicht nur die Demokratieaktivisten, auch die USA und die EU zeigen sich beunruhigt. Doch der chinesische Außenminister weist die Kritik zurück. Es gehe hier um innerchinesische Angelegenheiten. Die Unabhängigkeitsbewegung und radikale Separatistengruppen haben seit Juni vergangenen Jahres immer stärker auf gewalttätige terroristische Aktivitäten gesetzt. Externe Kräfte mischen sich illegal in Hongkongs Angelegenheiten ein. Das hat Chinas nationaler Sicherheit ernsthaften Schaden zugefügt. Mindestens 120 Festnahmen heute in Hongkong. Das neue Gesetz solle sofort umgesetzt werden, heißt es aus China. Peking bindet Hongkong immer stärker an sich.
Bundesfinanzminister Scholz drängt die Union beim Streit über den von ihm geplanten Corona-Rettungsschirm für die Kommunen einzulenken. Die Gemeinden dürften unter dem Druck der Krise nicht finanzielle Spielräume verlieren, warnte Scholz in der ARD. Er will mit seinem Paket nicht nur Einbrüche bei der Gewerbesteuer abfedern, sondern klamme Kommunen auch von Altschulden entlasten. Das stößt bei CDU und CSU auf Kritik.
Der Bürgermeister von Illingen im Saarland kämpft mit den wirtschaftlichen Folgen von Corona. Die Gewerbesteuer bricht ein. Dabei ist Geld hier knapp. Illingen hat Altschulden von mehr als 20 Millionen Euro, kann zusätzliche Belastungen nicht mehr schultern.
Es ist durch Bundesgesetze gekommen, die nur zum Teil ausgeglichen wurden. Insofern sind nicht wir daran schuld, sondern das waren Entscheidungen der Bundespolitik und der Landespolitik, die letztlich dazu geführt haben, dass Kommunen in Not geraten sind.
Darum sollen auch Bund und Länder jetzt helfen, sagt Illingens Bürgermeister. 2000 Gemeinden bundesweit haben das gleiche Problem. Finanzminister Scholz will Kommunen Gewerbesteuerverluste jetzt ausgleichen und teilweise Altschulden übernehmen, bezahlt je zur Hälfte vom Bund und den Ländern. Im Bericht aus Berlin erneuert er seinen Vorschlag.
Wir müssen eine Verständigung zustande bekommen, sowohl was die Altschulden betrifft, als auch die Maßnahmen, die jetzt unmittelbar notwendig sind, um in dieser Konjunkturkrise zu helfen. Eins dürfen wir nicht vergessen, wir leben überall in einer Kommune, in einem Dorf, in einer kleinen Stadt, in einer großen Stadt. Und 2/3 der öffentlichen Investitionen werden von den Kommunen getätigt.
Doch der haushaltspolitische Sprecher der Unionsfraktion erteilt Scholz Rettungsschirm eine Absage.
Der Bundesfinanzminister hätte gut daran getan, diesen Vorschlag, der ja fast 60 Milliarden umfasst, vorher in der Koalition abzustimmen. Und Olaf Scholz, glaube ich, blendet aus, welche massiven Lasten auf den Bund noch zukommen.
Doch wird Scholz' Konzept nicht beschlossen, dürften viele Gemeinden mit maroden Schulen, bröckelnden Straßen oder baufälligen Hallenbädern künftig kein Geld mehr für Investitionen haben, fürchtet der Städtetag.
Wir brauchen so etwas wie Handlungsfähigkeit, wie Investitionsfähigkeit der Städte. Und da ist es von zentraler Bedeutung, dass die Altschulden, die in einigen Regionen Deutschlands ja erdrückend sind, dass die abgenommen werden.
Der Finanzminister bleibt optimistisch, dass sein Rettungsschirm für Kommunen kommt. Doch der Widerstand beim Regierungspartner ist enorm.
Die Zahl der Corona-Infektionen im Umfeld eines Gottesdienstes in Frankfurt am Main ist auf 107 gestiegen. Hessens Gesundheitsminister Klose erklärte, es handele sich um Personen aus der Main-Metropole sowie aus 3 umliegenden Landkreisen. Man stehe in engem Kontakt mit den Gesundheitsämtern wegen der Infektionsketten sowie möglicher Quarantänemaßnahmen. Da zahlreiche Infizierte auch aus Hanau kommen, wurde dort ein für heute geplantes Fastengebet im Stadion abgesagt. Für die Muslime ist der Fastenmonat Ramadan zu Ende gegangen. Seit Mitte April durften gläubige Muslime von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts essen und trinken. Mit dem heutigen Sonntag begann das mehrtägige Fest des Fastenbrechens. Der Ramadan ist eigentlich ein Monat, den man in Gemeinschaft begeht. In Zeiten von Corona aber ist alles anders.
Allahu Akbar. Die Gläubigen feiern das Ende des Ramadan mit Mundschutz. Hier in der Hamburger Zentrummoschee haben sie auch ihren eigenen Teppich mitgebracht. Es gelten 1,5 Meter Abstand. Das Gebet nicht alle gemeinsam, sondern nacheinander in mehreren Durchgängen.
In der Corona-Zeit war es sehr schwer. Wir haben ja zum Teil nicht die Moscheen besuchen können. Erst die schrittweise Öffnung hat dazu geführt, dass die Muslime wieder in die Gebetsräume konnten.
Corona stellt viele Moscheegemeinden in Deutschland, besonders die kleinen, vor finanzielle Probleme. Denn sie werden nicht durch Steuergelder, sondern hauptsächlich durch Spenden finanziert, die nun länger ausgeblieben sind. Mieten, Personalkosten, so kaum zu stemmen.
Durch die Schließung der Moscheen fällt das alles flach. Es fehlt den Gemeinden, weil gerade zu den Freitagsgebeten, auch im Ramadan, wird immer gespendet, Kollekten gesammelt. Und das ist alles ausgeblieben. Viele stehen tatsächlich auch vor einem finanziellen Ruin.
Immerhin, zumindest heute, wird gespendet. Zum Abschluss des Ramadan sind die Gläubigen besonders großzügig. Das macht der Gemeinde der Hamburger Zentrummoschee Mut.
Deswegen ist es ein schöner Abschluss für uns und wir gucken gespannt in die Zukunft mit Hoffnung.
Der Ramadan endet traditionell im Kreis der Familie. Aber auch hier wird dieses Jahr mit Abstand gefeiert. Viele Verwandte grüßen sich nur an der Haustür, ohne Handküsse, Umarmungen und gemeinsames Festmahl.
Nach den drastischen Corona-Einschränkungen will die Lufthansa ihren Flugplan wieder aufbauen. Laut Unternehmen sollen ab Mitte Juni von Frankfurt aus wieder 20 Ziele angesteuert werden, darunter Kreta, Rhodos, Dubrovnik, Ibiza und Malaga. Auch der Verkehr nach Mallorca werde ausgeweitet. Die Lufthansa ist durch die Pandemie stark unter Druck und verhandelt mit dem Bund über Staatshilfe. Vor der Küste Siziliens sind am Wochenende hunderte Flüchtlinge an Land gegangen, so viele wie seit langem nicht mehr. Allein in der Nähe von Agrigent seien etwa 400 Migranten mit einem Schiff bis kurz vor den Strand gebracht worden, berichtet die Agentur ANSA unter Berufung auf die italienische Polizei. Sicherheitskräfte hätten versucht, die Ankömmlinge wegen der Corona-Quarantäne, die für Einreisende gilt, zu fassen. Nach dem Schiff werde gesucht.
Bei einem Großbrand im Hafen von San Francisco ist eine historische Kaianlage schwer beschädigt worden. In der US-Metropole kämpften etwa 150 Feuerwehrleute in der Nacht gegen die Flammen. Einer der Einsatzkräfte wurde bei den Löscharbeiten verletzt. Am Pier 45 liegt unter anderem ein Militärschiff aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, das bei dem Brand aber nicht beschädigt wurde. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.
Zum Abschluss des 27. Spieltags in der Fußball-Bundesliga gab es heute drei Partien. Köln-Düsseldorf endete 2:2. Zuvor hatte Schalke mit 0:3 gegen Augsburg verloren. Leipzig besiegte Mainz 5:0.
Spiele gegen Mainz sind für Timo Werner wie ein zusätzlicher Geburtstag. Der Torjäger eröffnete für die in dunklen Trikots spielenden Leipziger mit seinem 1:0 in der 11. Minute die einseitige Partie. Mainz kam überhaupt nicht in die Zweikämpfe und kassierte durch Josef Paulsen in der 23. Minute das 2:0. Der Däne, der heute sein 250. Pflichtspiel für RB feierte, war auch am dritten Treffer beteiligt. Noch vor der Pause erhöhte Marcel Sabitzer auf den Halbzeitstand von 3:0. Nach Wiederanpfiff war Nationalspieler Werner schon wieder zur Stelle. Das 4:0 in der 48. Minute nach starker Vorarbeit von Kevin Campbell. Nicht nur in dieser Szene, die Mainzer Defensive viel zu teilnahmslos. Den Schlusspunkt setzte dann erneut Timo Werner. Nach dem langen Ball von Josef Paulsen, Mainz im Tiefschlaf und Werner wach. Leipzig meldet sich im Kampf um die Champions League zurück. Dank Timo Werner, wie schon im Hinspiel mit einem Dreierpack, der Mann des Tages.
Das lange Warten auf Heiko Herrlich beim FC Augsburg. 3 Tage nach seiner Vertragsunterschrift begann die Ligapause. Dann brach er die Quarantäneregeln, musste aussetzen. Nach 2,5 Monaten endlich sein Debüt auf der Trainerbank des FCA. Sein Team geht in der 9. Minute durch Eduard Löwen in Führung. Augsburg ist die Mannschaft mit der besseren Einstellung. Die Schalker sind bemüht, werden aber von Augsburgs Pressing überrascht. Herrlich fällt mit der spannendsten Maske-Tragetechnik des Spieltags auf. Sein Team durch Einsatz, bereit, das letzte Hemd zu geben. Immer wieder kontern die Gäste die Schalker aus. Der eingewechselte Saren Basé eine Viertelstunde vor Schluss mit dem verdienten 0:2. Schalke fehlen die Handlungsoptionen, Augsburg mit dem perfekten Auswärtsspiel und in der Nachspielzeit sogar mit dem 0:3 durch den eingewechselten Córdoba. 75 Tage nach Heiko Herrlichs Dienstantritt nun das erste verspätete Spiel und ein verdienter Sieg. Schalke hingegen nach dem 9. Match ohne Erfolg in der Krise.
Die Tabelle. Bayern München 4 Punkte vor Dortmund. Leipzig ist Dritter, gefolgt von Leverkusen, Mönchengladbach und Wolfsburg. Auf Rang 8 Schalke. Platz 10 belegt Köln vor Hertha BSC. Dahinter Augsburg und Union Berlin. 15. Mainz. In der Abstiegszone Düsseldorf, Bremen und Paderborn. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 25. Mai.
Zwischen einem Hoch im Westen und einem Tief im Osten erwartet uns in den nächsten Tagen zweigeteiltes Wetter. Heute Nacht ist es im Südwesten gebietsweise klar, sonst viele Wolken und einzelne Schauer, die es im Osten häufiger gibt. Besonders dort auch morgen weiterhin Schauer, die im übrigen Land bei einer Mischung aus Sonne und Wolken eher die Ausnahme sind. Im Laufe des Nachmittags kommt die Sonne dann öfter zum Zuge. Heute Nacht am Rhein knapp über 10, in einigen Mittelgebirgen nur 6 bis 4 Grad. Morgen im Erzgebirge um 10, Richtung Südwesten um 20 Grad oder etwas darüber. Auch am Dienstag liegt die Osthälfte auf der wolkigeren Seite, während Richtung Westen oft die Sonne scheint. In den folgenden Tagen wärmer und überwiegend freundlich, aber regional gibt es auch immer wieder Wolken, dabei bleibt es meist trocken.
Ingo Zamperoni meldet sich um 22:45 Uhr mit diesen Tagesthemen. Kampf um die Freiheit, die Verzweiflung der Demonstranten in Hongkong und Widerstand gegen Stromtrassen, wie Bürgerinitiativen in Corona-Zeiten um öffentliche Beteiligung streiten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.